Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück.
Hallo.
Wie geht's dir, Luise?
Gut, und dir, Katrin?
Ich bin aufgeregt.
Warum?
Ich habe Mittwoch meinen ersten Arbeitstag.
Ach ja, über die Zeitarbeit, stimmt.
Ja.
Sorry, ich habe das total ausgeblendet. Ja, okay, kann ich verstehen.
Ist ja auch viel los bei dir.
Ach, es geht. Urlaub ist los.
Ja, sehr schön.
Das ist ja eigentlich Entspannungsmodus. Aber warte mal, okay, du wirst aufgeregt.
Ja.
Musst du nicht sein.
Ja, aber kennst du das? Ich habe da vorhin auch eine Story drüber gemacht, wenn man länger nicht in der Klinik war und gearbeitet hat. Das ist auch manchmal, wenn man zu lange im Urlaub ist, dann denkst du davor, okay, ich habe alles vergessen, ich kann nichts mehr. Eigentlich darf ich den Job gar nicht machen. Man denkt irgendwie, man ist fehl am Platz und man schafft das nicht.
Man hat irgendwie so Angst, dass man in dieser Zeit alles verlernt hat.
Ja, und dann kommst du noch an eine komplett neue Klinik.
Ja.
Und es ist ja sowieso nochmal was anderes.
Das hast du ja auch noch nie gemacht.
Genau.
Ja, okay. Aber ich kann dir da vielleicht ein bisschen die Angst nehmen. Ich habe das ja jetzt ein paar Mal gemacht. Und ich finde immer so, wenn man offen auf die Leute zugeht, dann geht's voll.
Ja.
Das Einzige, was richtig stresst, ist, wenn du neu in einem Krankenhaus bist oder halt ja dort jetzt hin musst, der Weg.
Den bin ich heute Morgen abgefahren, halte ich fest. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Du bist da extra hingefahren.
Ja, weil ich schauen wollte, was mich erwartet. Ich wollte gucken, wie die Verhältnisse auf der Straße
sind. So eine bist du.
Ich wollte auch schauen, ob ich da parken kann. Und es war alles gut. Ich habe 15 Minuten hingebracht und man kann auch, glaube ich, ganz gut parken.
Katrin, das gibt mir gerade übelste Karen-Vibes. Also vor meinem ersten Arbeitstag fahre ich einmal zu meinem Arbeitsplatz, um zu gucken, wo ich parken kann, wie der Weg ist.
Ja.
Oh mein Gott.
Das hat nichts mit einer Karen oder ich würde jetzt sagen Karen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich einfach für mich so eine Sicherheit brauche.
Das interessiert mich jetzt. Wie seht ihr das? Also oder ja, schreibt mal rein, würdet ihr das auch machen, so extra früh aufstehen und den Tag vorher einmal zu dem Arbeitsplatz fahren und die Lage checken? Oder würdet ihr einfach hinfahren? Also ich bin zwar auch mit Öffis unterwegs und ich muss nicht gucken, wo ich parke, aber ich würde einfach hinfahren. Ich gucke mir vorher den Weg an, dass ich weiß, welcher Bus und ne, um wie viel Uhr und so, aber mehr mache ich nicht.
Ich brauchte das für meine Sicherheit.
Hm. Aber der richtige Spaß geht, finde ich, nämlich erst dann los, wenn du auf der Suche nach dem OP-Eingang bist. Also zur OP-Umkleide.
Das wurde mir alles schon erklärt. Also ich habe ja schon vor anderthalb Monaten, glaube ich, mit der OP-Leitung gesprochen.
Mhm.
Und die hat mir schon alles erklärt. Und wenn ich dann da oben am OP angekommen bin, dann rufe ich dort an und werde reingelassen.
Okay, das ist ja schön. Ist nicht immer so. Also ich hatte auch schon Termine, wo ich im OP sein musste und ich hatte keine Ahnung.
Das würde mich so stressen.
Ja, aber einmal, das war ganz cool, weil da habe ich halt irgendwie gesagt, so ja, morgen bin ich das erste Mal wieder in einer neuen Klinik und bla bla bla, bisschen kurz was erzählt, aber überhaupt nicht so, dass man eigentlich weiß, wo ich bin. Nur die Leute wissen ja, ich bin in Hamburg unterwegs, so Auswahl ist nicht so riesig. Und dann hat mir eine Followerin einfach geschrieben, ja hey, bist du vielleicht da und da? Das wäre ja total witzig, da war ich nämlich auch vor kurzem. Sag mal Bescheid, wenn du wissen willst, wie man zur OP-Umkleide kommt, das ist nämlich ein bisschen komplizierter.
Okay.
Und das war tatsächlich das Krankenhaus und ich habe ihr dann geantwortet und die war so lieb, die hat mir echt eine Memo gemacht und mich da durchgeguidet und das hat mir am Morgen mein Popo gerettet.
Dein Popo?
Mein Popo.
Dein Mors.
What?
Kennst du das nicht? Mors?
Nee. Mors? Ist es das Sprichwort Hummel, Hummel, Mors, Mors?
Also da kommt es dann auf jeden Fall drin vor, aber ich kenne Mors aus einem anderen Kontext.
Okay, na gut, dann ist das so. Aber du schaffst das auf jeden Fall. Schreib mir bitte unbedingt, wie es war.
Ja, ich muss erstmal bei meiner Zeitarbeit anrufen und denen mitteilen, wie es war.
Hat das Vorrang für dich?
Nein. Ich rufe dich an. Aufregend, oder?
Mhm.
Ich habe jetzt 2 Monate fast nicht gearbeitet.
Ich weiß. Ist ganz komisch. Man fühlt sich so unnütz, ne?
Ja.
Ja, ich kenne das Gefühl. Ich finde aber, das ist schon so, wenn man, manchmal ist es ja so, man hat Urlaub oder auch einfach ein paar mehr freie Tage an einem Stück. Und schon eine Woche, finde ich, fühlt sich richtig komisch an.
Ja.
Also man vermisst es ja dann irgendwie doch.
Ich habe es total vermisst.
Mhm.
Also jetzt, ich habe in dieser Zeit auf jeden Fall nochmal gemerkt, dass das mein Job ist.
Mhm. Na, umso besser. Also, und heute geht es um das Thema
Kraniotomie.
Ziemlich cooles Thema, muss ich sagen.
Finde ich auch. Ich mag die Neurochirurgie auch sehr gerne.
Ja, also Kranio, es gibt doch auch diese Richtungen, die wir damals lernen mussten. Kranial, nach oben,
Kopfwärts.
Genau, denn Kranio beschreibt den Kopf, ne? Heute geht es um einen Eingriff, der für viele im ersten Moment sehr einschüchternd klingt, und zwar die Kraniotomie. Also das ist die operative Eröffnung des Schädels und ja, darüber sprechen wir heute mal.
Genau, und in der Neurochirurgie gehört genau dieser Eingriff zum Alltag und ja, ist in vielen Fällen, würde ich sagen, auch lebensrettend. Und wir erzählen euch heute einmal, was genau dabei passiert und vor allem, welche Rolle wir als OTAs im OP haben.
Genau, also erstmal zu den Basics. Eine Kraniotomie bedeutet, dass ein Teil des Schädelknochens entfernt wird, um den Zugang zum Gehirn zu bekommen. Und das wird gemacht mit einer Fräse. Und dann gibt es noch einen Bohrer. Damit macht man ein kleines Loch und man fräst so drumherum. Und diese Schädeldecke wird dann abgenommen, kommt meistens bei uns auf den Tisch in eine NaCl-Schale, damit der nicht austrocknet. Und dann hat man schon mal den ersten Weg zum Gehirn freigeschaufelt, den härtesten Weg.
Ganz genau. Und die Gründe für eine Kraniotomie sind vielfältig, würde ich sagen. Häufig geht es um die Entfernung von Hirntumoren. Da gibt es ja gutartige und auch bösartige. Ein weiterer häufiger Grund sind Blutungen im Gehirn, zum Beispiel nach einem Trauma, nach einem Sturz, aber auch Gefäßveränderungen wie Aneurysmen oder arteriovenöse Malformationen müssen auf jeden Fall operativ versorgt werden.
Es gibt noch einen großen Unterschied, und zwar kann man auch eine Kraniektomie vornehmen. Dabei wird der Knochen bewusst nicht wieder eingesetzt, und das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Hirndruck einfach zu hoch ist und man den senken möchte. Dann wird diese Schädelplatte, die man da ja entnommen hat, tatsächlich in so mehrere Plastiktüten eingepackt. Da kommt natürlich ein Patientenklebchen drauf, damit man auf jeden Fall weiß, zu welchem Patienten diese Schädeldecke gehört.
Das finde ich auch so abgefahren.
Ja, und dann wird die, haltet euch fest, in den Tiefkühler gepackt und eingefroren. Und dann gibt es wirklich einen Tiefkühler voller Schädeldecken, wo irgendwelche Namen draufstehen. Also ich habe mir das mal angeguckt und da dachte ich auch so, das ist ein bisschen wie in einem Horrorfilm.
Ich habe schon von Menschen gehört, die einfach dann nicht mehr ihre, also da wurde der Schädelknochen nicht wiedergefunden.
Ja.
Der ist verloren gegangen.
Das habe ich auch gehört. Und dann macht man das ja aus Knochenzement.
Genau. Mhm. Aber trotzdem, das musst du dir mal vorstellen.
Ja,
ich habe auch schon gehört, dass Knochendeckel vom Instrumentiertisch gefallen sind.
Ja, kann natürlich immer
passieren. Kann natürlich, aber was machst du dann?
Dann würde ich es wahrscheinlich in
Desinfektionsmittel.
Nee, legst es in Desinfektionsmittel ein und packst es dann halt in mehrere Tüten und frierst es ein.
Nein, aber was machst du denn, wenn der Knochendeckel intraoperativ wieder eingesetzt werden soll und dir fällt der Knochendeckel runter?
Ja, das ist scheiße.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist richtig scheiße. Da sieht man mal wieder, was für eine Verantwortung man im OP hat. Ne?
Deswegen immer gut auf den Knochendeckel aufpassen.
Ja, also für uns OTAs beginnt die Arbeit ja immer erst bei der Operation. In der Vorbereitung stellen wir dann sicher, dass alle benötigten Instrumente und Materialien vollständig vorhanden sind. Und gerade in der Neurochirurgie gibt es da einige Geräte, die man vorbereiten muss, wie zum Beispiel das Mikroskop wird bei neurochirurgischen Operationen sehr oft benutzt, gerade wenn man halt wirklich ins Gehirn rein will. Das ist so kleinteilig und da zählt wirklich Millimeterarbeit. Das muss man mit einem Mikroskop machen. Dann gibt es noch so ein richtig krasses Hightech-Gerät. Das heißt die Nena.
Oh ja.
Ja, die finde ich ja richtig toll. Ich habe nie ganz verstanden, wie die funktioniert, aber ich finde sie trotzdem toll.
Das können wir nochmal in einer Extra-Folge erläutern. Ich glaube, das ist ein bisschen umfangreicher.
Ja, aber super krass. Vorher müssen die Leute halt ins MRT und so und dann kann man das da einspielen und auf diesem Bildschirm am Ende tatsächlich sehen, wo der Tumor jetzt zum Beispiel liegt und dann während der Operation sich über diesen Bildschirm guiden lassen.
Ja.
Richtig,
aber bei
cool.
Dem Mikroskop für die OTAs da draußen, wichtig immer doppelt Handschuhe anziehen, wenn ihr das Mikroskop bezieht und ja, dass ihr da auf der sicheren Seite seid.
Genau. Ansonsten ganz besonders, was wir noch so vorbereiten, sind eben ja, der Schädelbohrer, das sogenannte Trepan. dann das Kraniotom zum Sägen des Knochendeckels sowie ganz viele feine Instrumente, die nennen wir Mikroinstrumente. Und dann natürlich auch ein Sauger, da werden oft auch verschiedene Größen benötigt. Und eine bipolare Koaligationspinzette, die so ein bisschen abgewinkelt sind. Also das sind wirklich spezielle neurochirurgische Instrumente.
Ganz genau. Und ein ganz zentraler Punkt in der Neurochirurgie ist die Lagerung des Patienten. Und je nach Eingriff erfolgt diese in Rücken, Seiten oder in so einer Halbsitzposition. Und dabei wird der Kopf oft in einer sogenannten Mayfield-Klemme fixiert. Und diese sorgt mit so mehreren kleinen Pins dafür, dass der Kopf wirklich absolut stabil ist und sich während der Operation auch nicht bewegt.
Und das finde ich auch super krass. Also ich wurde ja mal in die Neurochirurgie eingearbeitet und da habe ich das zum ersten Mal richtig gesehen. Ja. Das sind ja diese drei Dornen. Ich sage immer Dornen
dazu. Die heißen auch Dornen.
Genau. Also so steht es auf jeden Fall auf der Verpackung drauf. Und wenn ich mir so vorstelle, dass die da wirklich einfach so gefühlt in den Schädel reingedonnert werden, ja, und danach ja oft auch gar nicht zugenäht werden
müssen. Sie werden reingedrückt, so würde ich es jetzt mal nennen.
Das hast du schön gesagt. Ich fand, das sah immer sehr brutal aus, aber am Ende des Tages war ich immer total begeistert davon, dass es ja am Ende gar nicht so einen großen Schaden macht und man teilweise auch wirklich nicht mal nähen muss.
Nee.
Also mega cool. Und der Kopf ist eigentlich auch wirklich richtig fest da drin.
Ich würde sagen, der sitzt bombenfest.
Ja. Für uns bedeutet dieser Moment auf jeden Fall, dass wir ganz aktiv bei der Lagerung mitarbeiten und auch eben darauf achten, dass der Kopf gut gehalten wird. Das wird aber eigentlich immer von dem Operateur übernommen. Es sind dann Operateur und Assistent, die zusammen den Kopf befestigen, aber auch Beine und die Arme müssen gut gelagert sein, mit Gelmatten versorgt werden, weil diese Menschen teilweise einfach auch wirklich lange da auf dem OP-Tisch liegen. Also solche Operationen dauern einfach manchmal auch wirklich mehrere Stunden.
Das hast du schön gesagt.
Gerade wenn es so in die Verlängerung geht. Ne? Es kann ja auch immer sein, dass eine Operation einfach ein bisschen länger dauert, als man erwartet hat. Und dann ist es einfach gut, wenn man wirklich guten Gewissens sagen kann, ja, dieser Mensch könnte hier 20 Stunden liegen und da würde nichts passieren. Deswegen, diese Menschen bekommen auch immer ein DK gelegt, ein Dauerkatheter, damit der Urin abgelassen wird und die Blase nicht völlig voll wird, weil das würden wir ja gar nicht mitbekommen.
Ja, oder sich der Patient auch einlässt.
Genau.
Nach der Lagerung und dem sterilen Abdecken und auch der Desinfektion vom Operationsgebiet beginnt die Operation.
Und ja, warte mal ganz kurz. Davor passiert noch ein ganz wichtiger Schritt und das finde ich auch, boah, echt heftig. Also natürlich hat man, glaube ich, bei so einer Operation ganz andere Sorgen, aber ich würde mir trotzdem Sorgen um meine Haare machen.
Ja, aber heutzutage wird ja gar nicht mehr so viel rasiert. Ich glaube, früher wurde komplett der ganze Kopf rasiert und mittlerweile rasierst du ja eigentlich nur noch das Operationsfeld. Und selbst da machen sie schon vorher die Zeichnungen oder die machen irgendwelche krassen Frisuren. Und ich finde schon, dass da auch Rücksicht drauf genommen wird.
Das fand ich auch total liebevoll gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Also das, was ich erlebt habe, die Operateure haben sich da echt auch Gedanken gemacht, wie können wir jetzt rasieren, damit da vorne vielleicht noch eine Strähne ist, die das so ein bisschen überdeckt. Also die haben sich da echt Mühe gegeben. Ich glaube, trotzdem wäre ich als Patientin extrem aufgeregt und hätte ein bisschen Angst davor.
Ein bisschen? Ich würde, glaube ich, komplett amok laufen.
Also natürlich ja, wegen der Operation ja. Aber ich meine jetzt wirklich nur wegen diesem Haarthema.
Ich glaube, das ist dein kleineres Problem
kann sein.
In dem Moment.
Wir haben ja vorhin schon erklärt, wie das dann funktioniert mit dem Bohrer und der Schädeldecke. Stellt euch jetzt einfach mal vor, die Schädeldecke ist schon ab. Dann guckt man auf eine weißlich glänzend durchsichtige Oberfläche und das ist die Dura, das ist die Hirnhaut. Ich liebe die, finde die so schön. Sehr sensibel und da muss man wirklich aufpassen. Die wird dann ganz vorsichtig aufgeschnitten und mit so Haltefäden dann an einem, ja, wie so ein Halbmondkreis sieht das, finde ich, aus, wird das da oben so an einem Ring befestigt, damit sie halt nicht immer wieder im Weg ist. Und dann schaut man eigentlich tatsächlich auch schon aufs Gehirn. Und das ist ein unfassbar schöner Anblick, wie ich finde. Man sieht dabei wirklich die Hirnwindungen, also so, wie man sich das vorstellt, so wie es auch gezeichnet wird. Man sieht, wie das Gehirn pulsiert. Und man kann natürlich auch ein paar Arterien, also ein paar Gefäße erkennen, die da langlaufen. Also ich finde, das war wirklich, als ich das erste Mal gesehen habe, ein unfassbar krasser Anblick.
Ja.
Magisch.
Magisch.
Magisch. Du bist so magisch. Gibt's nicht dieses Lied?
Ja.
Von wem ist das?
Eimen oder so?
Echt? Aber ich kann mir Songtexte ganz gut merken.
Genau, und je nach Indikation erfolgt dann der eigentliche Eingriff. Das kann jetzt die Entfernung eines Tumors sein oder die Stillung einer Blutung oder die Versorgung eines Gefäßes. Und häufig arbeitet der Operateur dabei unter dem Operationsmikroskop, was halt auch ein sehr ruhiges und konzentriertes Arbeiten im gesamten Team erfordert. Deshalb ist es in der Neurochirurgie wirklich nochmal, es ist generell sowieso wichtig, immer konzentriert und ruhig zu sein, aber dort nochmal viel erforderlicher.
Ja, es ist ja ein ganz anderes, wenn du das mal vergleichst mit der Traumatologie, wo die Leute Witze reißen, Musik hören, rumalbern und dann hört man, wie da der Hammer angelegt wird, irgendwelche Sachen eingekloppt werden in den Markraum oder, ne, also das ist ja richtig laut und wirklich handwerklich. Und da, finde ich, ist es so alles sehr präzise, leise. Und in der Neurochirurgie ist es auch so, der Operateur guckt dich oft gar nicht an. Also man steht wirklich so als Dreierteam meistens da, Operateur, Assistent und operationstechnische Assistentin. Und gerade wenn sie mit einem Mikroskop arbeiten, gucken sie die ganze Zeit durch die Okulare und sehen nur dieses kleine OP-Feld, also aufs Gehirn, und schauen nicht nach links und rechts. Also die arbeiten da konzentriert. Das heißt, man muss als OTA extrem aufpassen, dass man nicht gegen das Mikroskop kommt, weil dann wackelt es und dann kann man auch wirklich da was verletzen, wenn man da gerade drin ist mit einem Instrument. Und auch wenn man Instrumente angibt, man selbst achtet extrem, wie hält der Operateur gerade ein Instrument, möchte er es abgeben, will er was anderes haben. Natürlich sagt er auch mal was. Aber gute OTAs wissen das vielleicht im Vorhinein auch schon, bieten mal was an, legen das dann einfach in die Hand rein. Und das passiert unter dem Mikroskop, also wirklich kleine Handbewegungen, die uns dann zeigen, ja, ne, jetzt anderes Instrument, wieder ein Wechsel, gerade wenn man immer wieder wechselt zwischen zwei oder drei Instrumenten, dann weiß man eigentlich, was wird jetzt gebraucht. Also es ist so ein sehr harmonisches Arbeiten, würde ich sagen.
Naja, es kommt auch ein bisschen drauf an, wer da gerade operiert. Aber ja, die meisten Neurochirurgen sind nette Mitmenschen.
Habe ich auch so erlebt, ja. Ich kenne nur eine Ausnahme.
Ich anderthalb würde ich sagen.
Unhöflich. Ich kam mit der anderen Person immer, ich fand diesen Menschen immer sehr nett, muss ich sagen. Aber ich habe auch schon gehört, dass andere Leute ihn nicht so nett finden.
Ja, mal so, würde ich sagen.
Ja.
Aber diese eine Person, bei der sind wir uns beide einig.
Ja, also das war wirklich, ach, Alter.
Und hast du schon mal was von der sogenannten Away-Kraniotomie gehört?
Ja, habe ich. Ich habe es aber noch nie erlebt. Und du?
Ich auch nicht.
Das richtig war spannend eigentlich.
Ja, total.
Ne?
Ich habe es nur mal gesehen, also in einem Bericht, da war halt diese Patientin und die hat dann noch auf ihrem Instrument gespielt und die wollten halt schauen, ob sie halt bestimmte Sachen noch bewegen kann, ob sie ihre Finger noch bewegen kann.
Ich glaube, jeder kennt auch diese Folge aus Grey's Anatomy, wo
ich
Derek Shepherd da am Gehirn operiert und einen großen Tumor entfernt aus einem ganz schwierigen Gebiet. Und diese Patientin spielt, glaube ich, auch oder singt oder so, macht auf jeden Fall irgendwas. Finde ich extrem spannend. Glaube ich, ist nochmal viel, also wirklich richtig nervenaufreibend für Operateur, für Patientin und natürlich für das gesamte Team. Ist immer besonders, finde ich, wenn PatientInnen wach sind. Das ändert einfach vieles.
Komplett alles.
Ja.
Ja, und nach Abschluss des Eingriffs wird die Dura wieder verschlossen und anschließend wird der Knochendeckel eingesetzt und entweder mit Platten oder mit Schrauben fixiert. Und danach erfolgt dann schichtweise der Verschluss und am Ende wird die Haut vernäht.
Postoperativ wird der Patient oder die Patientin in der Regel auf der Intensivstation überwacht. Das ist halt einfach ein großer Eingriff, ne? Dort stehen vor allem neurochirurgische Kontrollen im Vordergrund und möglicherweise, ne, dass man Komplikationen einfach frühzeitig erkennen kann und dann auch direkt reagieren kann.
Ja, ein anspruchsvoller Eingriff, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Wenn man sich das Ganze aus OTA-Sicht anschaut, wird deutlich, wie anspruchsvoll dieser Eingriff ist, was für krasse Vorbereitung der bedarf, wie eingespielt das OP-Team sein muss, weil man hat da ja auch nicht viel Zeit zu verlieren und die Vorbereitung braucht schon auch ein bisschen Zeit, würde ich sagen.
Ja, vor allem, wenn man da so eine Notfallblutung dann reinbekommt.
Ja.
Hast du das schon mal erlebt?
Ja, aber ich war nicht am OP-Tisch, also ich war Springer.
Aber du hast mit vorbereitet, dann hast du ja gesehen, manchmal kommen die ja eigentlich direkt von der Notaufnahme hoch in den OP. Ja. Und du hast, glaube ich, bis 5 gezählt und die sind schon im Saal. Und da muss wirklich jeder Handgriff sitzen.
Mhm. Ja, vor allem denke ich mir, du hast ja da ja auch Hirnwatte. Die hat mich immer super doll gestresst. Was waren das immer? 40 Stück in diesem Pack, in diesem Set. Und die musst du dann da so fein säuberlich irgendwie in deiner Schüssel...
Aber bei so einem Notfall kannst du das ja Step by Step machen.
Ja, aber die haben ja, also da wo wir ja jetzt waren in der Neuro, hatten die ja wirklich so eine Vorgabe, was
wann gemacht wird.
Als erstes gemacht wird, was als zweites. Das musste ja ganz akribisch eingehalten werden. Ja. Das macht es natürlich leichter, dann auch in einem Notfall ganz richtig zu reagieren. Mhm. Ganz wichtig. Aber ja. Also Hut ab an jeden, der so einen Notfalleingriff am Kopf so schnell vorbereiten kann und dann den auch steht.
Ja, danke. Ich nehme meinen Hut jetzt ab. Ich würde sagen, kurz und knackig. Kommen wir zum Schluss oder hast du noch was zu ergänzen?
Nee, habe ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich fand die Neuro einfach total toll. Also Köpfe sind was Schönes und ja, wie gesagt, dieser erste Blick aufs Gehirn, der war schon krass. Den werde ich nie vergessen. Die anderen Male haben natürlich auch Spaß gemacht. Aber ich finde, in solchen Momenten merkt man auch wieder, wie sehr man sich für Anatomie auch faszinieren kann. Also für den menschlichen Körper. Es gibt ja Leute, die finden das eklig. Ich finde es schön.
Ja, wie du vorhin gesagt hast, das Gehirn hat pulsiert. Ich wusste ganz genau, was du meinst.
Das ist schon krass,
und wie die Dura glänzt. Ja, und das ist schon wirklich schön.
Ja, es ist wirklich.
Ja.
Einfach abgefahren. Ja, so viel zum Kopf. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es gibt natürlich so viel mehr über diesen Bereich zu sagen und auch, also ja, wo fängt man an, ne? Anatomie, die ganzen Geräte, gibt wirklich super spannende Geräte und auch, was wir da so auf dem OP-Tisch vorbereiten an Instrumenten, da gibt es auch wirklich Besonderheiten in der Neurochirurgie. Super spannend, aber so das große Thema Kraniotomie ist damit, würde ich sagen, abgehakt und gibt ein kleines Verständnis.
Würde ich auch sagen. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Dingen, die euch noch interessieren, dann schreibt uns immer gerne. Schreibt uns in die Kommentare und vielleicht greifen wir das ein oder andere ja dann auf.
Ja, und bitte, ich will auf jeden Fall hören, ob ihr wie Katrin vor eurem ersten Arbeitstag nochmal schön zur Klinik fahrt und die Lage checkt oder ob ihr einfach hindüst. Ist das ein Karen-Move oder nicht?
Alleine Karen, dann sag doch Karen.
Nee, ich bin auch hier Mutti-Kofti.
Okay.
Also ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bye, bye.
Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche.